Montagsmord.
Mein Aperol ist leer.
Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie.
Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide einen Fall und stellen den uns dann gegenseitig vor. Uff, schwieriger Satz.
Weil du ihn ja auch noch nicht oft genug gesagt hast mittlerweile.
Ja, ich dachte so langsam auch, dass ich ihn wie im Schlaf kann, aber anscheinend nicht.
Sophie, ist ja auch so warm. Ich habe in meinem Zimmer 24,5 Grad. Wobei es heute gar nicht so warm ist wie die letzten Tage.
Ich habe kein Thermostat in meinem Zimmer, also weiß ich nicht, wie warm es hier ist. Aber meine Heizung und alles ist auf, oder was heißt Heizung? Die Kühl, was auch immer ich hier habe, ist halt auf 15 Grad gestellt. Also ich habe eine lange Hose an. Ja, nicht so eine richtige Anlage. Ich wohne ja in so einem Öko-Haus. Wir produzieren mehr Strom, als dass wir ihn verbrauchen. Und ich habe halt so Rohre überall, also im Boden und in der Wand drin. Und da läuft im Winter heißes Wasser durch, damit halt alles gewärmt wird. Und im Sommer fließt hier kaltes Wasser durch.
Fancy.
Und so ist es halt, bei mir ist es eigentlich richtig kalt. Also ich hatte vorhin eine Jacke an.
Okay.
Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie warm es draußen ist, weil ich war heute noch nicht draußen.
Also es ist nicht so warm wie die letzten Tage. Ich glaube wirklich, dass der Sommer eingekehrt ist bei uns.
Oh, schön.
Warst du die letzten 2 Tage draußen? Wir hatten 30 Grad.
Ich war vorgestern draußen.
Okay. Ja, und heute hat es nur so 20 Grad. Ich finde, Smalltalk ist immer ein schönes... Was zum Henker? Ich finde, Wetter ist immer ein gutes Smalltalk-Thema.
Ja, ich finde... Wetter, das wird immer so ein bisschen negativ angesehen. Also, wenn man über das Wetter spricht, das bedeutet sonst immer, dass man sonst nichts anderes zu scheißen hat oder zu labern. Aber ich finde, das ist ganz interessant, wenn man sich über das Wetter unterhält.
Passend zum warmen, sommerlichen Wetter trinke ich einen Aperol-Spritz. Und du?
Ich habe noch ein bisschen Mango-Margarita von vor einiger Zeit. Der kann, glaube ich, nicht schlecht werden, hoffe ich jetzt einfach mal. Schmeckt noch. Ja. Was ist dein Lieblingsgetränk oder dein Lieblingscocktail?
Sex on the Beach.
Nur wegen dem Namen oder?
Nein,
nicht wegen dem Inhalt.
Wegen dem Inhalt. Nee, also entweder Sex on the Beach oder Tequila Sunrise.
Okay.
Ja.
Ja, sind auch beide ganz lecker mit Orangensaft und so.
Genau, ich mag es ein bisschen. Bisschen, wenn es orange und rot ist. Und deswegen finde ich auch Aperol ganz schön. Was ist dein Lieblingscocktail?
Also entweder ein ganz normaler Caipirinha oder Moscow Mule.
Ah ja.
Kennst du den?
Ja, natürlich.
Nice. Ich finde den so übertrieben lecker. Also, ja. Wie du merkst, ich mag eher die durchsichtigen mit Limette und so, mit so ein bisschen grüner Verzierung. Ja. Aber Hauptsache auch süß.
Ja, gut. Nachdem wir den Alkohol-Talk jetzt abgehakt haben.
Ja.
Hast du einen Montagsmord oder eine Black Story für mich?
Ich habe eine Black Story für dich.
Okay.
Bist du bereit?
Ja, bin ich.
Der Titel lautet Vergesslicher Vergeltungstäter. Auf dem Bild sieht man einen Mann, dessen Kopf durch ein Fenster geht. Überall sind kleine Glassplitter, also das Fenster ist gesplittert und er ist durch das geschlossene Fenster so mit dem Kopf gegangen. Die Beschreibung lautet, ein Mann wollte Blut sehen. Kurz darauf war er voller Glassplitter. Und das war's.
Er wollte jemanden umbringen.
Genau.
Und hat es nicht geschafft.
Ja.
Also gibt es keinen Toten.
Nein.
Er war mit einem Menschen in einem Zimmer.
Nein.
Wollte er einen bestimmten Menschen umbringen?
Ja.
Und den wollte er aber nicht aus dem Fenster rausschmeißen?
Nee, damit hat es nichts zu tun.
Aber es hat was mit einem Fenster zu tun?
Ja.
Also meine Theorie wäre gewesen, er wollte jemanden aus dem Fenster schmeißen und hat vergessen, dass es zu ist und nicht offen und deswegen ist dann das Fenster gesplittert, weil sie im Kampf waren und ja.
Also es ist eine andere Waffe. Also er versucht diesen Menschen auf eine andere Art und Weise umzubringen. Denk mal, wo es sonst noch überall Fenster gibt, außer an Häusern.
Im Auto?
Genau.
Er wollte jemanden im Auto umbringen.
Andersrum.
Mit einem Auto.
Nein, er hat niemanden angefahren oder überfahren oder irgendwas so.
Andersrum? Inwiefern andersrum?
Ja, du hast ja gesagt, er wollte jemanden in einem Auto umbringen.
Also draußen. Vor
Hä? Einem Auto. Redest du gerade, dass der Täter draußen ist oder dass der das Opfer draußen ist?
Beide.
Was? Warum?
Ja, weiß ich nicht. Du hast gesagt, nein, andersrum. Also ich habe halt gedacht, die sind beide im Auto.
Beide sind nicht im Auto.
Okay. Wollte er, hat er dann einen auf die Straße geschubst?
Ich gebe dir nochmal einen Tipp. Vergesslich. Er ist ein vergesslicher Vergeltungstäter. Und er wollte Blut sehen und dann gab es die Glassplitter. Weil er vergesslich ist.
Er hat vergessen, dass die Fenster vom Auto zu sind?
Genau. Soll ich es auflösen?
Ja, bitte.
Okay. 2009 gab ein Mann im US-Bundesstaat Wisconsin aus seinem fahrenden Wagen mehrere Schüsse auf das Wohnhaus seiner Ex-Freundin sowie ein weiteres Haus in derselben Straße ab. Das Problem? Er vergaß, vorher das Fenster seines Autos zu öffnen. Das beschädigte Fahrzeug und der mit Scherben dekorierte Schütze wurden rasch gefunden. Der Mann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Wow.
Ja.
Ja, nee, ich habe in eine komplett andere Richtung gedacht.
Naja, nächstes Mal. Sollen wir über unser heutiges Thema berichten?
Ja, du hattest das Thema Serienmörder für die heutige Folge vorgeschlagen.
Genau.
Und ich war mir nicht bewusst, wie schwer ich mich mit diesem Thema tun würde.
Ja.
Ich habe zwei Fälle recherchiert, die ich dann im Endeffekt nur wieder verworfen habe, bis ich jetzt dann kurz vor knapp noch einen neuen Fall rausgesucht habe und damit bin ich erst ein paar Minuten vor der Aufnahme dieser Folge fertig geworden.
Nice. Bei mir war es genau gleich. Also ich habe dir ja auch geschrieben, dass ich diesen anderen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Auch richtig interessanter Fall. Und dann habe ich gesehen, dass ein anderer Podcast den vor nicht zu langer Zeit gemacht hat. Und dann habe ich mich auch nochmal kurz vor knapp umentschieden.
Ja. Ich hatte mir ein Buch gekauft gehabt, ein True Crime Roman, der heißt Über den Serienmörder, der keiner war und die Psychotherapeuten, die ihn zu einem machten oder so ähnlich. Aber dieses Buch hat halt irgendwie, glaube ich, 800 Seiten und dann dachte ich mir so, es ist schon mega interessant, aber ich kann jetzt nicht innerhalb einer Woche dieses Buch durchlesen und dann daraus noch irgendwie kurz und knapp einen Fall zusammensetzen.
Mm.
Ja, der nächste Fall, den ich hatte, der war zwar, das war einer der 10 schlimmsten Serienmörder weltweit, aber dazu gab es irgendwie kaum Infos.
Mm.
Also habe ich den auch verworfen gehabt.
Und für welchen Fall hast du dich jetzt letzten Endes entschieden?
Das sage ich dir noch nicht.
Oh, okay.
Weißt du, was die Definition von Serienmörder ist?
Jemand, der mehr als 2 Menschen umbringt?
Genau, also die offizielle Definition vom FBI lautet, die rechtswidrige Tötung von 2 oder mehr Opfer durch denselben oder durch dieselben Personen in einzelnen oder getrennten Ereignissen. Also waren 6 von 10 Fällen bei mir schon mal Serienmördern. Deswegen brauchen wir eigentlich gar keine extra Folge mehr dazu machen. Hört euch einfach die anderen Folgen an.
Das war's. Also tschüss, bis nächste Woche.
Nee, Spaß. Aber ich habe mich dann so gewundert, weil die Liste von Serienmördern, die es auf Wikipedia gibt, die ist so unglaublich lang, weil wenn man schon bei 2 Toten als Serienmörder gilt, dann ist es ja gar nichts, oder? Weil ich denke, bei den meisten bleibt es nicht nur bei einem Mord, sondern halt eben, dass sie diesen Rausch und die Mordlust nochmal spüren wollen.
Ich dachte bei mehr als 2. Also 2 sind noch nicht, aber 3 dann.
Bei 2 oder mehr Opfern.
Ach so, oh. Ja, okay, krass. Ich überlege gerade, was für Fälle ich schon alles hatte, aber dann sind ja auch die meisten bei mir. Aber gilt das, hast du gesagt, nach einer gewissen Zeit, also wie viel Zeit dazwischen liegen muss?
Nee, das war nicht definiert.
Bevor sich der Serienmordbegriff etablierte, wurden Mehrfachmorde meist ohne Differenzierung als Massenmord bezeichnet. Dieser ist nach heute überwiegender Ansicht jedoch dadurch gekennzeichnet, dass der Täter zum Beispiel während eines Amoklaufs zeitgleich an einem Ort oder in dessen Nähe mehrere Personen tötet. Der ebenfalls vom Serienmörder abzugrenzende Spreekiller, auch Rauschmörder genannt, tötet mehrere Menschen an zwei oder mehr Orten, ohne zwischen den Taten liegende Abkühlperioden. Also es braucht tatsächlich so eine Abkühlperiode und es kann auch nicht am gleichen Ort und halt direkt hintereinander sein, wie bei einem Amoklauf zum Beispiel oder bei dem Familienmord. Das ist dann ein Massenmord.
Okay. Ja, und auch die Definition von Wikipedia sagt, ein Serienmörder ist in der Regel eine Person, die drei oder mehr Menschen ermordet. Also da scheinen sich die Geister zu scheiden.
Ja, genau. Wenn man diesen Status dann noch irgendwie erreichen möchte.
Genau, oder so. Und man braucht eine Zeit ohne Morde dazwischen.
Ja, also eine Abkühlphase.
Okay. Mhm. Bevor ich aber mit meinem Fall anfange, möchte ich kurz einer netten Hörerin danken, die uns erklärt hat, warum wir uns darüber gewundert haben, dass man mehrfach lebenslänglich bekommen kann für die Morde, die man begangen hat. Und zwar ist das so, dass man nicht mehr mehrfach lebenslänglich bestraft werden kann, sondern einfach nur noch eine allgemein gültige, also es gibt nur noch eine Gesamtstrafe, die verhängt wird und das ist eben maximal lebenslänglich. Und danach gibt es dann halt eventuell noch eine Sicherheitsverwahrung und der Joachim Kroll, der ja letztes Mal 8-mal lebenslänglich bekommen hat, der wurde noch vor 1986 verurteilt und konnte deswegen eben noch mehr als einfach lebenslänglich bestraft werden.
Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall ein großes, fettes Dankeschön für diese Aufklärung. Finden wir immer super, wenn die Leute uns schreiben und so viel mehr Informationen haben als wir. Das klingt jetzt mega ironisch. Das war überhaupt nicht ironisch gemeint. Wir finden es echt gut, wenn die Leute uns auch so ein bisschen aufklären können. Also, und wir dann das halt vielleicht weitergeben können und in Zukunft das dann auch selber wissen.
Genau, weil wir sind ja auch nicht allwissend und wie gesagt, wir sind jetzt auch kein Bildungspodcast oder sowas.
Nein, wir machen das auch nur hobbymäßig und es. Ja, wir wissen auch nicht alles. Also, aber das haben wir auch niemals behauptet. Also.
Genau. Und deswegen finden wir es ganz schön, wenn wir so als Community voneinander lernen können.
Ja, ein großes Dankeschön.
Genau. Gut, dann fange ich jetzt mit meinem Fall an.
Ja, nice.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der es sehr gefährlich ist, in London zu wohnen. Genauer gesagt befinden wir uns im Osten von London und das ist bewohnt von armen, faulen und verkommenen Leuten.
Nein.
Zumindest damals. Ja, beschrieben.
Oh mein Gott.
Wer hier überleben will, arbeitet als Tagelöhner am Großmarkt oder am Hafen oder auch als Gelegenheitsprostituierte. Das Viertel, von dem wir sprechen, in dem sich der ganze Fall abspielt, ist verrufen als Einwanderungsviertel, in dem Deutsche, Iren, Osteuropäer und Juden in Suppenküchen oder Armenhäusern ihre erste Unterkunft finden, wenn sie England betreten. Und man weiß nicht so genau, wie viele Menschen mein Serienmörder umgebracht hat. Man weiß es sicher von 5, es können aber auch 10 oder 11 gewesen sein. In jenem Herbst geht in Londons Straßen die Angst um, denn es ist eine Serie von grauenhaften Morden, die die Stadt erschüttert. Alles beginnt am Freitag, dem 31. August, also noch im Sommer. Es ist kurz vor 4 Uhr morgens und ein Kutscher ist unterwegs und findet in der Bucks Row, einer engen Gasse im Londoner Armenviertel Whitechapel, eine Frauenleiche mit durchgeschnittener Kehle. Ihre Röcke sind hochgeschoben und ihr Bauch ist aufgeschlitzt. Der Name der Frau ist Mary Ann Nichols und sie ist auch bekannt unter dem Namen Polly Nichols. Also das ist, schätze ich mal, ihr Prostitutionsname?
Deckname.
Am Samstag, eine Woche später, gibt es ein zweites Opfer. Das ist Annie Chapman. Sie ist unter mehreren Namen sogar bekannt. Dark Annie, Annie Siffey, Sivy oder Sivey. Sie wurde in der Hanbury Street gefunden und ihr wurden ein Teil der Eingeweide entfernt. So, ab den nächsten 3 Fällen konnte ich sogar Zeitungsartikel zu finden und deshalb wird es jetzt etwas anschaulicher und ausführlicher. 3 Wochen später, also am 30. September, gibt es in einer Nacht sogar 2 Morde. Um 1 Uhr morgens entdeckt der patrouillierende Constable im Torwege einer Fabrik die 39-jährige Schwedin Elizabeth Stride. Ihr Hals ist von einem zum anderen Ohr durchgeschnitten, aber ihr Körper ist nicht so verstümmelt wie bei den anderen zwei Morden, was ich gerade eben erzählt habe. Und deshalb geht man sogar davon aus, dass der Täter gestört wurde. Es gibt aber auch Ripperologen. Crazy. Ich weiß nicht, ob das eine allgemeingültige Bezeichnung ist oder ob die sich so selber bezeichnen.
Sicher ist es allgemeingültig.
Die Ripperologen oder Ripperologen, die gehen davon aus, dass sie einem anderen Mörder zum Opfer wurde. Aber wie gesagt, da teilen sich die Meinungen. Der Mann von Elizabeth, oder auch Long Dis genannt, der hatte sie vor 8 Jahren wegen Untreue und Trunksucht verstoßen und so rutschte dann Elizabeth in das Rotlichtmilieu ab.
Oha, wegen Trunksucht. Also sie hat gerne getrunken.
Ja.
Ach, schade.
Ja, nicht fair.
Bestimmt hatte sie trotzdem irgendwie Spaß. Also ich meine davor.
Ach so.
Vor dem Abendviertel.
Ja. 45 Minuten später, also nachdem Elizabeth gefunden wurde, entdeckt ein anderer wachhabender Constable im Schein seiner Laterne die in einer Blutpfütze liegende Catherine Eddowes. Ihr Hals wurde fast bis zum Nackenwirbel aufgeschlitzt und der Unterleib ist in einer nicht näher zu beschreibenden Art und Weise verstümmelt und ist fast bis zur Brusthöhle aufgeschlitzt. Gedärme und ihre Organe, die quellen quasi so aus ihr heraus. Die Nase ist vollständig abgeschnitten und das Auge fast herausgerissen. Ein Ohr fehlt und das Gesicht ist mit Stich- und Schnittwunden bedeckt. Später kommt heraus, dass ihr noch die linke Niere und die Gebärmutter entfernt wurde. Catherine Eddowes, sie war das vierte Opfer, die wurde 10 Minuten bevor ihre Leiche gefunden wurde, sogar in Begleitung eines Mannes gesehen. Wer war dieser Mann? Man weiß es nicht. Die Polizei tappt also im Dunkeln und sie hat keine Ahnung, wer der Täter sein könnte. Und damals gab es eben kaum irgendwelche Kriminaltechniken, die hätten weiterhelfen können. Die wurden erst Jahre später erfunden. Die Polizei sucht also nach einem Phantom. Nur die Presse berichtet natürlich über alles, was sie herausfinden kann, über alle grausigen Details und verdammt sogar die erfolglose Ermittlungsarbeit der Polizei. Teils auch als Rache dafür, dass Scotland Yard einfach gar keine Informationen herausgibt. Der Modus operandi des Unbekannten ist aber deutlich zu erkennen. Seine Opfer, sie sind alles Frauen und Prostituierte, sind Ende 30 oder über 40. Bis auf das letzte Opfer, das ist die junge und attraktive Mary Kelly, die noch ermordet werden soll, da komme ich später noch dazu. Sie wurde aber als einzige in einem geschlossenen Raum getötet und in wilder Raserei regelrecht zerfleischt. Alle anderen Opfer wurden auf offener Straße getötet und vom Täter teilweise schrecklich zugerichtet und zur Schau gestellt. Der Täter, der begann seine Taten am Wochenende oder an den Feiertagen. Er ist also höchstwahrscheinlich berufstätig. Er schnitt seinen Opfern die Kehle auf und verstümmelte sie auf eine groteske Art und Weise. Als Waffe kann deswegen eigentlich nur ein Messer in Frage kommen. Und wegen der Art und Weise der Verletzungen und den entnommenen Organen und so weiter muss der Täter zumindest rudimentäre anatomische Kenntnisse besessen haben oder zumindest gut im Umgang mit Messern gewesen sein. Ich hatte ja schon gesagt, dass Catherine Eddowes in Begleitung eines Mannes war. Und es gab sogar einen Zeuge und der Zeuge berichtet der Times, dass der Mann etwa 30 Jahre alt war, ungefähr 1,75 groß, einen hellen Teint mit kleinem blonden Schnurrbart hatte. Außerdem trug er ein rotes Halstuch und eine spitze Mütze. Nachdem die Times diese Beschreibung des Phantombildes herausgibt, melden sich Hunderte, die sich zu diesen Taten bekennen. Und ein Brief vom 27. September beflügelt die Fantasie vieler Reporter, Trittbrettfahrer und Hobbydetektive, denn der Absender des Briefes gibt sich einen Namen. Kannst du dir vorstellen, welcher es war oder weißt du vielleicht schon, wer mein Täter ist?
Du, wenn ich jetzt mal ganz wild rumüberlegen müsste und Vermutungen aufstellen, ich weiß nicht, Jack the Ripper?
Ja,
ja. Bitte. Als du schon London gesagt hast, innerlich habe ich angefangen zu schreien, mein Kopf war so ding, 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 so. Ich freue mich so sehr gerade. So ein nicer Fall.
Zum Berichten.
Ja.
Also, Jack the Ripper ist ja schon bekannt bei jedem. Ja. Aber ich zum Beispiel wusste nicht so wirklich, was er gemacht hat. Klar, ja, er hat Frauen verstümmelt und so, das wusste ich. Aber ich habe mich nie mehr mit diesem Fall befasst. Und vielleicht bringe ich jetzt auch anderen Leuten diesen Fall näher, nachdem ich mich heute den ganzen Nachmittag damit beschäftigt habe. Naja, die Echtheit des Briefes, die Jack the Ripper geschrieben hat, die wird heute bezweifelt, aber sie hatte eben eine gewisse Wirkung. Es gibt viele Verdächtige. Ex-Liebhaber, Kriminelle, Schlachter, Ärzte, Hebammen, Freimaurer, Einwanderer, Scharlatane, Zauberer oder sogar Anarchisten, die angeblich unter dem Einfluss eines teuflischen russischen Genies stehen, das außerdem für die britische Regierung spionieren soll.
Ah, okay.
Sogar der Enkel von Queen Victoria und ihr Leibarzt gelten als mögliche Täter oder auch Oscar Wilde oder Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland. Also ist quasi ganz London von arm bis reich verdächtig. Jack the Ripper schrieb noch weitere Briefe, in denen er sich über die Unfähigkeit der Polizei lustig macht, die Ermittlungen verhöhnt und er erklärt, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag sein Mordwerk fortsetzen wird. Die Polizei schenkt diesen Briefen aber keine größere Beachtung, sie tut sie als schlechten Witz ab. Trotzdem laufen die Polizisten in den nächsten Monaten verstärkt Streife, sie mischen sich unter die feiernde Gesellschaft und die Obdachlosen. Und das nicht nur im Osten der Stadt, sondern auch in allen anderen Stadtteilen. Es bleibt dann eine Weile ruhig, naja, eine Weile, 10 Tage. Der Mörder schlägt nämlich noch ein letztes Mal zu und dieses Mal ist sein Opfer eben Mary Kelly, die am 10. November 1888 in ihrer schäbigen Unterkunft gefunden wird. Die 23- oder 24-jährige Irin war mit der Miete spät dran und deswegen wollte der Vermieter am Morgen bei ihr das Geld eintreiben. Als er vergeblich dann an Marys Zimmertür klopfte und keine Antwort erhalten hat, schiebt er von außen die Fensterläden nach oben und daraufhin sieht er eben diese grausam verstümmelte, blutige Leiche auf ihrem Bett liegen. Nase, Ohren und Brüste sollen abgeschnitten worden sein und der Oberkörper aufgetrennt. Neben ihr auf dem Tisch liegt ein Teil ihrer Organe.
Da gibt's Bilder dazu.
Ja.
Hast du die gesehen?
Ja.
Ja, okay.
Der Freund von Mary kann als Täter schon mal ausgeschlossen werden. Die zwei hatten zwar am Abend Streit, aber sie wohnten nicht zusammen und die Polizei fand ihn auch sturzbetrunken im Bett seiner Wohnung. Also er war es auf jeden Fall nicht. Trotz aller Bemühungen konnte der Täter nie gefasst werden. Es gab zahlreiche Verhaftungen, aber die Verdächtigen konnten alle ihre Unschuld nachweisen und mussten deshalb schon nach wenigen Stunden dann wieder freigelassen werden. In den nächsten Wochen gibt es mehrere Hauptverdächtige und ich erzähle jetzt mal ein bisschen was über die Hauptverdächtigen. William Henry Bury wurde verdächtigt, nachdem er seine eigene Frau in der gemeinsamen Wohnung im schottischen Dundee ermordet hatte. Die Verletzungen, die er seiner Frau zugefügt hatte, haben Parallelen zu den Taten von Jack the Ripper aufgezeigt, der nur wenige Wochen zuvor seine Taten beging, aber er wurde nie irgendwie verurteilt oder so. Dann kommt ein Name, keine Ahnung, ob ich den jemals richtig ausgesprochen habe, werde Montag John Druitt oder Montag Jean Druitt. Er war einer von 3 Hauptverdächtigen. Er war Doktor, der aus einer angesehenen Familie stammte. Er verschwand, nachdem das letzte Opfer der Mordserie gefunden wurde und am 31. Dezember wurde seine Leiche aus der Themse gezogen. Er war sexuell gestört und seine eigene Familie glaubt, dass er der Mörder war.
Sympathisch.
Ja. Michael Ostrock oder Ostrock, keine Ahnung. Auch er zählte zu den Hauptverdächtigen. Er war ein verrückter russischer Arzt, also heißt auf jeden Fall schon mal nicht Ostrock Valerie, okay. Er war ein verrückter russischer Arzt und Sträfling und scheinbar ohne Frage ein mörderischer Wahnsinniger. Man hat ihm nachgesagt, dass er Frauen gegenüber gewohnheitsgemäß grausam war und dass er lange Zeit chirurgische Messer und andere Instrumente bei sich getragen hat. Jetzt kommen wir zu 2 Tätern, die auch in der Zukunft, also in der weiten Zukunft, in Frage kommen. Und zwar Im Jahr 2007 untersuchte Russell Edwards ein mit Blutflecken verschmiertes Schultertuch, das damals bei dem vierten Opfer Catherine gefunden wurde. Er hat eine DNA-Analyse durchgeführt und diese DNA-Analyse, die führt nach Osteuropa und er härtet somit den Verdacht gegen Aaron Kosminski, der damals 1888 als Barbier im East End arbeitete und 1891 in einer Heilanstalt eingeliefert wurde. Er war auch schon 1888 einer der drei Hauptverdächtigen. Er war polnischer Jude und verfiel dem Wahnsinn, da er sich schon viele Jahre lang dem Laster der Selbstbefriedigung hingegeben hatte. Er hatte also einen großen Hass auf Frauen, insbesondere auf Prostituierte, und er hatte starke mörderische Neigungen. 2007, überleg dir mal, das ist fast 125 Jahre später.
Und wir dachten, das mit Maddie McCann wäre krass, aber das ist ja nochmal krasser.
Und dann gibt es noch den Kriminologen Trevor Marriott, der hingegen nach 11 Jahren Stöbern in Archiven, Wälzen, Büchern, alten Akten und Besuche von Tatorten einen anderen Verdächtigen lieferte. Auch 2007 oder sowas. Und zwar war sein Verdächtiger Karl Feigenbaum. Das war ein deutscher Seemann und er soll der Täter gewesen sein. Denn sein Schiff legte immer dann in London an, wenn ein Mord geschah, und außerdem soll er auch in Deutschland und in den USA zwischen 1863 und 1894 ähnliche Morde begangen haben.
War er schon inhaftiert oder ist es einfach so eine Sache, dass jeder sagt, ja, die haben mörderische Tendenzen, aber nö, da machen wir jetzt nichts dagegen?
Nee, ich glaube, das war also derjenige, der die Gutachten aufgestellt hat, die ich gerade erzählt habe. Das war, glaube ich, der Richter oder so. Und die waren ja damals schon verdächtig und wurden deshalb, glaube ich, schon untersucht und sowas. Mhm. Und deswegen haben die, schätze ich mal, das gesagt, dass sie mörderische Tendenzen haben.
Okay.
Genau. Aber der Karl Feigenbaum, der schon in den USA und Deutschland scheinbar die ähnlichen Morde begangen haben soll, der wurde dann in den USA gestellt und später hingerichtet. Und genau dann, als er hingerichtet wurde, hat eben auch die Mordserie in London geendet. Marriott ist sich also sicher, den Täter zu haben, aber man wird diesen Fall wohl nie aufklären können.
Hatte er ärztliche Vorkenntnisse und so?
Ich schätze nicht. Als Seemann, was kannst du da großartig? Weiß ich nicht.
Oh,
ich
jetzt mal. Jetzt werden die Seemänner anstelle von den Bauern gehatet.
Nein, also natürlich können die Seemänner was, aber ich meine, was für ärztliche Vorkenntnisse, also vielleicht, die hatten da ja bestimmt immer einen Arzt an Bord oder so. Mm. Also da kommt mir klar, dieser russische Arzt für in Frage, aber ja, ich finde es halt komisch, dass genau nachdem er hingerichtet wurde, die Mordserie eben auch in London aufgehört hatte. Aber das war ja auch genauso bei dem William Henry Bury.
Mm. Vielleicht waren es ja auch mehrere. Und es gab so eine geheime Organisation und jeder hat sich zusammengetan und haben gesagt, okay, Leute, jetzt geht's los. Ja. Ich weiß auch nicht.
Das Monster von East End oder halt eben auch Jack the Ripper sorgte weltweit auch schon damals für Schlagzeilen und innerhalb von Monaten erschien der erste Roman über den Serienmörder und auch seine Taten wurden in Literatur, Film und Theater aufgegriffen. Und ich habe tatsächlich für diese Folge Zeitungsartikel von 1888 herausfinden können, herausgekramt und habe die gelesen. Das war sehr anstrengend, aber ja, es hat schon geklappt.
Mm. Ja, damals war ja nicht nur die Schrift anders, sondern auch die Sprache komplett.
Es gab so viel TH
ja.
Und alles, was man heute mit K schreibt, wurde damals mit C geschrieben.
Ja, aber das liegt vielleicht auch einfach im Englischen.
Nee, es waren schon deutsche Artikel.
Ach so, okay.
Ja, weil es hat so große Kreise geschlagen, dass sogar
krass.
Viele deutsche Zeitungen darüber berichtet haben.
Richtig krass.
Ja, das war mein Fall.
Richtig nice. So interessant das Ganze. Also denkst du, dass er gefangen wurde oder denkst du, dass es einer von den drei Typen da war oder von den?
Also wie gesagt, ich finde, der Montag John Druitt, der war ja auch ein Doktor.
Ja.
Und der verschwand ja, nachdem die letzte, also die Mary, aufgefunden wurde und wurde ja dann aus der Themse gezogen. Also er war Doktor und nachdem alles aufgehört hat, war er verschwunden. Deswegen würde ich schon sagen, dass er es eben wieder war. Oder eben, also ich finde diesen Seemann, weiß ich nicht, ob der es war. Aber kann schon sein, weil wenn er eben tot war und danach alles aufgehört hat. Also ja, ich würde sagen, einer von den beiden war es. Also eben wieder der Feigenbaum oder eben der Montag John Druid.
Hast du die Bilder von denen gesehen? Oder sahen die dann auch so aus wie diese Beschreibung mit dem blonden Bärtchen?
Nee, die habe ich noch nicht gegoogelt.
Das wäre nämlich auch mal interessant, ob die halt auch so aussehen.
Ja.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, der Typ, der war ja schon so ein bisschen, also mit seinen Briefen da an die Polizei und so. Ich glaube, der hätte sich nicht selber umgebracht. Und das hat ja dieser eine da gemacht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, tatsächlich.
Ich glaube, er war halt, er hatte...
Das war halt auch wieder so ein, war wahrscheinlich auch wieder ein richtiger Psychopath, weil er eben keine Angst hatte, gefasst zu werden. Und deswegen hat er immer weiter die Briefe geschrieben.
Genau, das, wenn die halt so ein bisschen mit der Polizei spielen,
ja,
dann denke ich nicht, dass sie sich selber umbringen würden. Also es passt da überhaupt nicht zusammen, finde ich.
Ja, eigentlich nicht.
Ja.
Also ich bin jetzt halt eher danach gegangen. Sie sind tot und dann hat's aufgehört.
Ja, okay, das stimmt auch wieder.
Ja, aber ich habe ja auch gesagt, dass man denkt, dass er auch noch weitere umgebracht haben könnte. Und demnach hat dann auch, war Mary nicht die letzte, sondern es gab auch noch später weitere Opfer.
So ähnliche Mordfälle?
Genau, ja.
Krass. Und wieso werden die dann nicht dazugezählt? Das wäre auch mal interessant. Ja, weil es halt so ein langer... Sorry, ja?
Weil wahrscheinlich bei den anderen nicht alles gepasst hat.
Oder vielleicht so eine lange zeitliche Pause oder so?
Genau, also eine wurde noch in den USA umgebracht. Klar, wir hatten ja gesagt, dass der Karl Feigenbaum, dass der auch in den USA gemordet hatte. Aber zum Beispiel eine ist auch 1891 noch ermordet worden und es ist ja nochmal 3 Jahre später. Und ich schätze mal, klar, die sind auch ermordet worden, aber die wurden halt nicht verstümmelt, so wie die anderen 5, von denen ich gerade berichtet habe. Und deswegen schätze ich, dass die halt nicht so wirklich ins Bild passen. Vielleicht waren die, es waren auch alles Frauen, aber vielleicht waren die, klar, vielleicht noch Prostituierte, weshalb sie ins Bild passen könnten, aber eben weil der Tathergang nicht mit den anderen übereinstimmt.
Ja, klar. Kann ich
mir halt vorstellen, dass man sagt, eventuell könnte es er gewesen sein, weil es vielleicht im gleichen Zeitraum gespielt hat und so, aber ja.
Ich denke, es gibt auch noch genug andere Leute, die genauso psychopathische Tendenzen haben. Und ich denke auch, bei solchen Fällen, da steigert der Täter das ja immer mehr. Also es baut so aufeinander auf.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, immer mehr und immer schlimmer.
Genau, das hört man ja schon seit der Kindheit, dass sie da irgendwie anfangen mit Tieren und so. Und dann, so weit bist du erstmal ein Menschen. Und dann, was du dich da noch alles traust, das baut aufeinander auf. Und ich glaube, ich würde... Ich glaube, also ich mach sowas nicht, aber ich glaube, das wird dann keinen Sinn ergeben, wenn er dann halt so viele Frauen schon verstümmelt hat, so wirklich einfach irgendwie willkürlich einfach so rumgeschnitten hat gefühlt und dann halt auf einmal so ganz gechillt, ja okay, nicht gechillt, aber halt dann so ein paar Stufen zurückfährt und sie halt normal umbringt. Das klingt auch schon so ein bisschen krank, aber ich meine, der kriegt da ja dann nicht wirklich so einen extra Adrenalinkick, den er wahrscheinlich sonst von den anderen bekommen hat.
Ja.
Aber was weiß ich.
Ja.
So interessant der Fall. Also da habe ich auch schon ein paar schlaflose Nächte mit verbracht.
Ja, also es gibt ja auch viele Dokus und Filme und so. Wie gesagt, ich habe mich mit dem jetzt noch nicht so sehr auseinandergesetzt. Ich frage mich aber wirklich, wieso nicht, weil also es ist schon... Ja. Ich weiß nicht, also mir hat es auch mega Spaß gemacht, den Fall zu recherchieren, mehr als die letzten 2, die ich recherchiert habe.
Ja, vor allem als den letzten, weil jetzt nichts Kannibalistisches dabei war.
Oh ja, tatsächlich. Ja. Naja, es war nichts Kannibalistisches dabei, aber trotzdem hat er sie ja aufgeschlitzt und so, war ja schon ja. ein bisschen eklig, oder?
Ja,
aber natürlich schon so ist es kein Kannibalismus, ja.
Ja. Ja, fand ich auch mal ganz schön, dass er jetzt mal wieder kein Kannibalismus da war. Ich habe mich ja mit den letzten 2 Fällen damit befasst.
Mhm. können wir heute Abend ja beruhigt essen.
Ich esse kein Fleisch gerade, also.
Ich auch nicht.
Aber nicht aus. Ich vermeide es einfach so irgendwie. Ich weiß es nicht. Also nicht gewollt, sondern einfach. Naja. Obwohl ich nach meiner Prüfung am Dienstag esse ich auf jeden Fall einen Döner danach. Also spätestens damit wieder Fleisch gegessen.
Oh ja, ich hatte auch schon so lange keinen Döner mehr.
Ja.
Richtig Lust auf Döner.
Der erste Döner, den ich nach der Quarantäne hatte, der war in Reutlingen. Und es war das krasseste Erlebnis mit einem Döner, das ich je hatte. Das hat so unnormal geschmeckt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Das war so anders. Dieser Döner. Ich denke manchmal noch an ihn.
Ich frage mich wirklich, wann ich meinen letzten Döner hatte. Das war bestimmt im März oder so.
Oha.
Ja, das ist schon ewig her.
Ich hatte meinen letzten vor einer Woche oder vor zwei. Ich finde, Döner ist so ein Essen, da kriegst du irgendwie nicht genug von. Also, wenn man halt so einen Döner am Stück isst, dann könnte ich danach nicht nochmal einen essen. Manchmal finde ich es auch so zu viel Fleisch.
Mhm.
Vor allem halt dann so die letzten paar Bissen, aber...
Bist du eher Döner oder eher Jufka?
Döner, 100%.
Ja?
Ja.
Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich nur Jufka gegessen.
Ja? Was hat dir da besser geschmeckt?
Ich weiß nicht, da ist dann... Die ganze Zeit hast du Soße.
Ja.
Und... Beim Döner ist es so, du hast nur oben drauf Soße. Klar, es gibt auch manche Dönermänner.
Oder Frauen.
Oder Frauen. Hast du jemals eine Dönerverkäuferin gesehen?
Nein.
Ich auch nicht. Doch, ich habe eine gesehen. Aber das war es auch schon. Naja,
ja.
Dönermänner oder Frauen, die Brotinnenseiten mit Soße ausstaffieren. Aber die meisten machen es halt immer noch oben drauf. Und dann hast du nur oben Soße. Und je weiter du nach unten isst, desto trockener wird es und das mag ich überhaupt nicht. Wenn du dann nur noch Fleisch hast und so, genau, und auch nur oben hast du ja den Salat und so.
Da hast du den Salat.
Und deswegen fand ich Jufka eigentlich teilweise schon besser, aber mittlerweile bin ich auch wieder zu Döner zurückgekehrt.
Ja, okay, das mit dem gleichmäßig Verteilen bei Jufka verstehe ich schon, aber ich finde, da ist viel zu wenig Brot dabei.
Ja,
genau. Also ich finde, das ist dann fast zu viel so Inneres, zu viel Geschmack. Und ich finde, durch das Brot wird es nochmal so nice neutralisiert. Und ich finde, das Brot ist auch immer mit das Leckerste fast. Also
ja.
Wie das riecht und wie frisch und wie... Ach, ja, richtig nice. Aber ich finde, das unterscheidet auch einen guten Dönermann von einem weniger guten. Wenn die ein bisschen Fleisch reinmachen, dann Soße und dann nochmal Fleisch
genau,
und dann halt Salat und dann nochmal Soße drauf. Und die Guten machen das auch.
Aber ich muss sagen, ich habe in Stuttgart noch nicht den perfekten Döner gefunden.
Oh, ich kann dir einen empfehlen.
Und wo?
Bei Rotbühl. Stadtmitte hat ja zwei Ausgänge. Vorne ja. Richtung Stadtmitte, Richtung Königsplatz und alles Mögliche.
Mhm.
Und hinten Rotbühl.
Ja.
Und da noch in dieser Unterführung... Also wenn du aus der S-Bahn rausläufst und schon fast auf diesem Platz bist und da gibt's rechts irgendwie so ein Netto oder so... Und dann links in der Unterführung noch ist auch ein Döner.
Oh mein Gott, ich dachte, du meinst den einen. Es gibt nämlich bei der Stadtmitte auch noch einen Döner. Und da kostet ein Döner 2,50 Euro.
Entschuldigung, ist er gut?
Und dieses Fleisch sieht so widerlich aus. Und du siehst auch nicht hinter die Theke, weil der dieses Glas abgeklebt hat.
Oh nein.
Und ich frage mich immer... Welche Menschen sich einen Döner für 2,50 Euro dort kaufen, aber da ist irgendwie, also ich hatte schon ein paar Leute stehen gesehen und ich dachte gerade wirklich, dass du mir den empfiehlst.
Nee, nicht den. Also da unten noch in der S-Bahn-Unterführung, aber halt Rotbühl. Da war ich jetzt schon ein paar Mal, da laufen Kasse und ich ganz gerne vorbei, nachdem wir irgendwie halt feiern waren oder irgendwas und schnappen uns noch eine Pizza, weil die kostet immer 5 Euro, jede Pizza kostet dann 5 Euro. Und die haben halt echt diese Angebote, die immer gelten. Und ja, das ist so ganz nice auf dem Heimweg.
Schmeckt der nur betrunken oder schmeckt der auch nüchtern?
Der schmeckt auch nüchtern.
Okay, gut.
Aber den allerbesten Döner finde ich, ich sag dir eins, Reutlingen.
Ich fahre jetzt nicht extra nach Reutlingen für einen Döner.
Sich aber lohnen.
Dieser Döner-Talk geht schon viel zu lange.
Ja, ich glaube auch. Ja, okay.
Also, wir können uns ja schreiben, falls ihr auch aus Stuttgart kommt, wo ihr findet, dass der beste Döner ist, sodass ich, vielleicht mache ich dann so ein Ranking. Ich fress mich durch jeden von euch empfohlenen Dönerladen.
Ich mach mit, aber 100%.
Dann können wir das ja zusammen machen und dann geben wir so, nicht Sterne, aber Döner. 5 von 5 Dönern.
Ja, fände ich echt super. Anscheinend gibt's ja den besten Döner in Stuttgart, aber ich weiß nicht wo.
Ich auch nicht.
Aber deutschlandweit gibt's den besten Döner in Stuttgart.
Okay.
Wusstest du das?
Nein.
Ja, ich weiß nicht wo, aber naja. Aber da mache ich auf jeden Fall mit. Das klingt nach einem guten Freitagnachmittag.
Okay, also schreibt uns gerne, welcher Dönerladen in Stuttgart den besten Döner hat.
Ja.
Gut, und dann darfst du jetzt mit deinem Fall weitermachen.
Ja, stimmt, da war ja noch was.
Es dreht sich nicht alles um Döner.
Wäre aber schön. Ganz kurz nochmal was.
Mhm.
Hast du das mitbekommen, dass sie gerade nach der Leiche von Maddie suchen?
Nee.
Sie suchen so in verschiedenen Brunnen in Portugal nach der Leiche von Maddie, nachdem sie konkrete Hinweise haben.
Und wo sollen die Hinweise her sein?
Ich kann kurz nachschauen. Das kam erst vorhin, vor noch nicht so langer Zeit. Fundamentale Beweisstücke. Polizei in Portugal sucht in Brunnen nach Maddies Leiche. Die Beweislage gegen Christian B. hat sich zuletzt verdichtet. Am Freitag verkündete die Staatsanwaltschaft jedoch, dass gegen B. kein dringender Tatverdacht besteht.
Was jetzt? Kein dringender Tatverdacht oder er hat sich erhärtet?
Also sie sagen zwar, nö, es gibt keinen dringenden Tatverdacht, aber anscheinend schon irgendwie.
Hm.
Ach so, ja, die sagen einfach, Beamte sollen fundamentale Beweisstücke entdeckt haben. Worum es sich hierbei handelt, ist derzeit unklar. Aber die Fundstücke stehen in Verbindung mit Christian.
Ja, aber wenn das noch nicht so krass in den Medien ist, dann kann es ja noch nicht so ernst sein, oder?
War auch erst 17.06 Uhr, glaube ich.
Oh.
Das war kurz bevor wir angefangen haben zu telefonieren.
Okay.
Ja. Richtig krass. Ist von Fokus, habe ich. Ich habe das halt so, die Push-Nachrichten habe ich immer an auf Fokus und dann sehe ich immer solche Sachen. Ja, ja.
Fokus ist ja schon eine relativ sichere Quelle.
Ja, denke ich auch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weg von Maddie und gehen wir mal eher Richtung Eileen.
Aha.
Mein heutiger Fall handelt nämlich von der guten Eileen Wuornos.
Nein, du hast eine Serienmörderin?
Ja.
Boah, ich war mir so sicher, dass du Ted Bundy machst.
Echt?
Ja, ich weiß nicht warum, aber ich war mir so sicher. Und dann dachte ich mir so, es wäre ganz cool, wenn ich vielleicht auch mal eine Frau machen würde. Dann hätten wir so ausgeglichen.
Ja.
Du Mann, ich Frau. Wie gut, dass ich keine Frau genommen habe.
Wäre aber auch cool gewesen, fände ich. So eine weibliche Serienmörderin-Staffel. Ja. Dann hätten wir halt die nächste mit männlichen machen können.
Ja.
Ja, Ted Bundy wäre auch richtig, richtig nice gewesen. Aber ich finde, wenn man schon sowas Bekanntes macht, dann hätte ich, glaube ich, eher Zodiac gemacht. Weil ich das einfach interessanter finde. Aber ist halt auch ein ungeklärter Fall.
Ja, aber heute war ja meiner ausnahmsweise mal ein ungeklärter Fall.
Ja, das stimmt. Ich finde die spannender, die ungeklärten. Naja, kommen wir zurück zu Eileen. Die gute Eileen wurde in Michigan geboren, in den USA. Im Februar des Jahres 1956. Ihre Mutter Diane war 14 Jahre alt, als sie den Vater geheiratet hat. Diane hat mit 15 ihr erstes Kind bekommen, Keith. Und mit 16 hat sie Eileen bekommen.
Hoppala.
Ja, mit 15, 16, 14 hatte ich auf jeden Fall noch nicht mein Leben im Griff.
Also nicht so sehr im Griff, auf jeden Fall.
Bisschen weniger im Griff als jetzt, aber trotzdem. 2 Monate bevor Eileen geboren wurde, wird ihr Vater verhaftet. Dort findet man heraus, dass er schizophren ist und später wird er noch verurteilt wegen der Entführung und Vergewaltigung eines 7-jährigen Mädchens. Sympathischer Vater.
Mhm.
Als Eileen 12 ist, erhängt er sich im Gefängnis und Eileen hat ihn einfach nie getroffen. Also er war die ganze Zeit in Haft. Naja, ach nein, ich meine, er hat ein 7-jähriges Mädchen vergewaltigt. So.
Ja, okay.
Vielleicht war es ganz gut, dass sie ihn nicht getroffen hat. Na, ja, ich weiß nicht. 1960. Als Eileen fast 4 Jahre alt ist, verlässt die Mutter ihre Kinder und somit landen Eileen und ihr Bruder bei ihren Großeltern. Von den Großeltern wird sie auch adoptiert, aber sie findet erst viel später raus, dass es halt nicht ihre richtigen Eltern sind. Sie ist da halt einfach gelandet und dachte, das wären so ihre Eltern und naja. Eileen erzählt trotzdem von einer schlimmen Kindheit. Ihr Opa war Alkoholiker und hat sie als Kind geschlagen und missbraucht. Als sie 11 Jahre alt ist, macht sie sexuelle Gefälligkeiten im Austausch gegen Zigaretten, Drogen und Essen. 11. Sie ist auch mit ihrem Bruder sexuell aktiv.
Oh.
Ja. Dort in Michigan gab es einen Ort, wo sich alle Kinder und Jugendlichen getroffen haben zum Chillen. Das war einfach so ein Plätzchen im Wald. Ich weiß nicht, hattest du auch sowas mit deinen Freunden? So, beziehungsweise hast du sowas? So ein kleines Örtchen, wo man... Also auf dem Dorf ist sowas ja üblicher, dass man so ein, you know...
Nee, aber tatsächlich hatte ich sowas nicht.
Echt? Okay.
Nee.
Wir hatten sowas auch im Wald. Da gehen wir immer noch manchmal hin. Das ist auch so eine Lichtung im Wald und das heißt Kotle. Also das war halt auch so ein Plätzchen im Wald, wo sich dort alle Jugendlichen getroffen haben. Aline erzählt, dass sie da getrunken haben und Drogen genommen haben und da waren alle ziemlich sexuell aktiv. Also wurde Aline auch mehrmals vergewaltigt und sie wurde einfach generell in ihrer Kindheit und in ihrem frühen Jugendalter sehr schlecht behandelt. 1970, als sie 14 Jahre alt war, wurde sie schwanger. Wahrscheinlich von einem Familienfreund, einem älteren Mann, der sie vergewaltigt hatte. In einem Mutter-Kind-Haus bringt sie ihren Sohn zur Welt. Das Kind wird direkt zur Adoption freigegeben. Und teilweise sagt man, dass Aileen das so gewollt hat, aber teilweise wird auch berichtet, dass sie ihren Sohn behalten wollte und dass er ihr halt weggenommen wurde.
Aber von wem denn? Das war doch ihre freie Entscheidung, oder?
Nee. Ich glaube, mit 14 noch nicht. Vor allem in diesem Mutter-Kind-Heim und weil sie, wenn sie halt drogensüchtig ist und alles.
Ja, gut.
Und kein Zuhause hat.
Mhm.
Naja, auf jeden Fall wurde das Kind zur Adoption freigegeben. Ein paar Monate später bricht sie die Schule ab und ihre Oma stirbt. Daraufhin schmeißt ihr Opa sie aus dem Haus raus.
Oh.
Ja. Also versucht sie, sich durch Prostitution selber zu finanzieren und lebt im Wald. Mit 16 fährt sie dann per Anhalter die nächsten 5 Jahre durchs Land. Nach den 5 Jahren endet ihre Reise in Florida. Da trifft sie den 69-jährigen Präsidenten eines Yachtclubs namens Lewis Fell. Und die beiden heiraten.
Ja. Ja, klar.
Ja, die beiden heiraten. Sie ist 22.
Easy.
Ach, das ist kein großer Altersunterschied. Da gibt es ganz andere. Aber die Ehe läuft insgesamt nicht so gut. Also hat sie halt Dacht schon...
Dachte ich mir.
Ja, sie hat halt schon viel erlebt. Und ich kann mir auch vorstellen, auch wenn es halt nicht nur so eine Sugar-Daddy-Ehe wäre, wovon wir ausgehen, was aber nicht sein muss, ist es vielleicht trotzdem schwierig, für sie ein normales Leben zu leben, weil sie halt nie diese Liebe da bekommen hat oder was weiß ich. Und jetzt ist sie auf einmal mit jemandem, dem sie sich eigentlich anvertrauen kann und das kennt sie halt auch nicht und bla bla bla. Auf jeden Fall kämpft die Arme, die Gute, mit Wutausbrüchen und ein Streit der beiden artet sogar so weit aus, dass sie ihren Mann mit seinem Gehstock schlägt. Ja, das tut mir schon ein bisschen leid, der Arme. Der wollte nur ein bisschen Spaß haben und wird da mit seinem Gehstock geschlagen. Auf jeden Fall, danach bekommt er eine einstweilige Verfügung gegen sie und ihre Ehe endet nach nur 9 Wochen. Dann stirbt ihr Bruder Keith an Halskrebs. Und das war halt nochmal ein ziemlich harter Schlag für sie, weil die beiden waren sich schon sehr nahe und er war ja auch die einzige Familie, die sie noch hatte.
Genauso hart wie der Schlag mit dem Gehstock.
Ja, fast genauso hart. Aber ihr Bruder Keith und sie hatten ja auch so ein bisschen so eine andere Situation. Also
Situation.
Ja. Danach stirbt auch noch ihr Opa an Suizid. Also jetzt ist sie wirklich komplett alleine.
Naja, aber der Opa hat sie einfach rausgeschmissen. Also.
Ja, das ist egal. Aber ich denke, wenn du weißt, okay, es gibt noch so ein Familienmitglied irgendwie, weißt du, mit dem ich so irgendwie verwandt bin. So Familie muss ich irgendwie mögen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Sie war halt komplett alleine. Und ich glaube, auch wenn es eine Familienmitglied scheiße ist, dann ist es halt trotzdem so ein bisschen so, oh. Nach ihrer Scheidung wird sie öfters verhaftet wegen Alkohol am Steuer und einmal sogar wegen einem bewaffneten Raubüberfall. Sie hat ein Liquor Store, also so ein, ja, wie so ein Tankstellenladen halt, wo man Alkohol und Kippen und alles kaufen kann. Den hat sie in einem Bikini ausgeraubt. Ja. Danach wollte sie mit ihrem Auto fliehen, nach dem Raub und sie kommt gerade mal so die Straße runter mit ihrem Auto, als es halt den Geist aufgibt. Ja, und so wird sie dann halt dort gefangen. Die hat halt echt viel, viel Pech in ihrem Leben.
Scheint so.
1986 trifft sie die 24-jährige Tyra Moore in einer schwulen Bar. Diese Frau würde noch die Liebe ihres Lebens werden. Tyra ist eine Hotelputzfrau und lesbisch. Aileen ist nicht wirklich lesbisch, aber die zwei verlieben sich trotzdem. Aileen, die hat halt auch endlich jemanden, den sie lieben kann und der sie auch liebt. Also die beiden treffen sich in der Bar und abends gehen sie zusammen nach Hause und danach ziehen sie direkt zusammen. Aileen möchte aber nicht mehr, dass Tyra arbeitet. Sie kontrolliert sie ziemlich stark und sie sagt, dass sie sich prostituieren wird, um für beide Geld zu verdienen.
Was?
Ja. Nee, Aileen sagt, dass sie sich selber prostituieren will.
Ach so, ich habe gedacht, dass sie sagt, dass Tyra sich prostituieren soll. Also, dass sie sich zusammen prostituieren. Da dachte ich mir, also, wie groß kann diese Liebe sein?
Nein, nein, nein. Also, die Liebe war so groß, dass sie gesagt hat, okay, hör auf als Hotelputzkraft. Mhm. Ich prostituiere mich jetzt und verdiene Geld für uns beide.
Okay, großzügig.
Ja, aber da wäre doch dieser Hoteljob vielleicht ein bisschen
besser gewesen. Ja, und ich glaube auch, dass Tyra nicht so begeistert war von der Idee.
Nee, war sie auch nicht, aber das war dann auch irgendwie egal und sie haben es dann halt trotzdem gemacht, obwohl Tyra das eigentlich gar nicht so wollte. Ja, naja. Aileen hat eine beste Freundin aus ihrer Kindheit namens Dawn. Als Aileen im Gefängnis sitzt, schreibt sie Dawn jeden Tag um die 4 Briefe und im Endeffekt wird aus all den Briefen ein Buch gemacht namens Dear Dawn. In diesen Briefen beschreibt Aileen die Zeit mit Tyra, als sie in Florida zusammen gewohnt haben. Damals war es nämlich noch nicht so in Ordnung, schwul zu sein. Und Aileen erzählt, dass einer ihrer Nachbarn ihre Haustiere umgebracht hat und keiner wollte, dass sie halt irgendwo einziehen. Sie haben halt nach einer neuen Wohnung geschaut und wenn sie dann doch ein Zuhause gefunden haben, dann wurde die Miete total krass erhöht und das Leben wurde ihnen halt überhaupt nicht leicht gemacht, nur wegen ihrer Sexualität. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, hatte Aileen schon immer Wutprobleme. Und durch all diese Sachen, also durch alles, was sie halt mit den Nachbarn und so erlebt hat, wurde sie halt nur noch mehr getriggert. Und sie fühlte sich auch generell nicht mehr so sicher und dann fing sie an, eine Pistole bei sich zu tragen und sie fängt auch wieder an zu trampen. Also zu trampen, um ihr Geld zu verdienen. Mit Prostitution.
Oh ja, okay.
Ich dachte, ich müsste also das irgendwie noch dazu. Also sie wohnt in Florida mit ihrer Freundin, aber sie versucht halt trotzdem irgendwie so, ja.
Okay.
30. November 1989. Richard Mallory ist ein 51-jähriger Elektroniker. Er nimmt Aileen mit als Anhalterin. Während der Fahrt bietet sie sich ihm an und er stimmt zu und die beiden fahren von der Straße ab und sitzen im Auto und trinken und reden bis zum nächsten Morgen. Irgendwann schießt sie ihm 4-mal in die Brust und in den Rücken, nimmt sein Geld, versteckt ihn im Wald und fährt mit seinem Auto zurück zu Tyra.
Oh nein, er war doch so nett.
Ja. Ich habe aber auch gelesen, dass er schon ein vorbestrafter Vergewaltiger war, also wie nett kann er wirklich sein? Naja. Sie erzählt Tyra, dass sie ihn umgebracht hat und sein Auto geklaut hat, aber Tyra glaubt ihr nicht. 2 Wochen später wird Richards Körper gefunden. 6 Monate vergehen nach dem Mord, bis am 1. Juni 1990 die Leiche eines 43-jährigen Bauarbeiters namens David Spears gefunden wird. Also es wurde 6-mal auf ihn geschossen. Am 6. Juni wird die Leiche eines weiteren Bauarbeiters gefunden. Auf ihn wurde 9-mal geschossen. Alle 3 wurden mit der gleichen Waffe erschossen. Am 4. Juli wird das Auto eines 40-jährigen Mannes gefunden. Tyra und Aileen werden dabei beobachtet, wie sie das Auto verlassen, nachdem sie in einem Autounfall waren. Zeugen des Unfalls fragen die beiden, ob sie Hilfe brauchen, aber sie sagen nein, ziehen noch schnell das Nummernschild ab vom Auto und rennen weg. Die Zeugen können aber noch der Polizei aussagen, wie die 2 ausgesehen haben. Die Polizei vermutet auch schon, dass zu diesem Zeitpunkt ein Serienmörder unterwegs ist. Es war halt immer ähnliche Opfer und immer die gleiche Waffe, also sind die da schon ein bisschen auf der Spur. Also findet die Polizei heraus, dass das Auto das von einem Vermissten ist. Dazu haben sie dann noch die Beschreibung und das Bild von Eileen. Und sie können aus dem Auto heraus Fingerabdrücke entnehmen. Ein Abgleich in der Datenbank mit den Fingerabdrücken zeigt direkt Eileen auf. Sie war ja auch schon mal auffällig geworden durch ihren Raub und so. Danach bringt Eileen einen weiteren 50-jährigen Mann um, dessen Körper am 4. August gefunden wird. Auf ihn wurde zweimal geschossen. Am 12. September wurde die Leiche von Dick Humphreys gefunden. Er war Veteran, Polizist und ging Fällen mit Kindesmissbrauch nach. Er wurde mit 6 Schüssen ermordet. Ich glaube, ich hatte noch nie so schwierige Sätze wie mit diesem Anschießen und Erschießen und. Ciao.
Schwierig.
Ja. Die beinahe nackte Leiche von Walter Antonio wurde am 19. November gefunden. Er wurde mit 4 Schüssen getötet und man fand sein Auto 5 Tage später. Also alle Männer waren mit ihren Autos unterwegs, hatten Eileen mitgenommen, wurden immer mit der gleichen Waffe umgebracht und ihre Autos wurden alle zu einem späteren Zeitpunkt gefunden. Die Polizei war ja schon längst auf Eileens Spur durch den Autounfall. Sie finden sie in einer Bikerbar und haben sie dort auch festgenommen. Eileen war alleine da, weil Tyra sich schon längst von ihr verabschiedet hatte. Also sie wollte nichts mehr mit Eileen zu tun haben und ist heimgegangen. Die Polizei spürt also auch Tyra auf und nimmt sie mit. Und Tyra sagt gegen Eileen aus. Sie erzählt einfach alles und hilft der Polizei halt komplett bei den Ermittlungen und ja.
Kurze Frage, wie würdest du reagieren? Stell dir vor, Kasper würde all das machen und die Polizei hat dich. Würdest du gegen ihn aussagen?
Ja, kommt drauf an, was er machen würde. Also diese gleichen Sachen. Ja,
wenn er das machen würde, was Aline gemacht hat?
Ich glaube, dann würde ich auch gegen ihn aussagen.
Okay.
Also Liebe und so ist schon stark, aber... Aber wenn jemand sowas machen kann, dann ist er halt auch irgendwie ein Psychopath und...
Ja, der Gerechtigkeit wegen.
Ich würde ihm vielleicht... Ah, ich weiß nicht, ob ich ihn besuchen würde im Gefängnis. Müsste ich mir noch überlegen. Ja, und bei dir? Würdest du aussagen?
Ja, schon. Also mal davon abgesehen, dass ich mit keinem zusammen sein könnte, der solche Sachen macht, würde ich auf jeden Fall gegen ihn aussagen. Ja. Also so groß kann keine Liebe sein.
Ja.
Als dass da für unschuldige Menschen keine Gerechtigkeit bekommen würde.
Naja, es wäre ja nicht das erste Mal, dass Liebe bei sowas stärker ist für manche. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber ich bin jetzt nicht so anfällig für den Bonnie und Clyde-Effekt.
Ja, naja, kommt ja drauf an, wie viel du weißt und wie viel du mitgemacht hast. Oder? Weil hier noch in Tyras Fall, sie sagt zwar gegen Eileen aus, aber sie bestreitet, irgendwas darüber gewusst zu haben.
Oh.
Ja.
Wie funktioniert das? Wie kann sie einerseits gegen sie aussagen und andererseits sagen, dass sie nichts davon wusste?
Sie hat halt geholfen, also mit Zeiten wahrscheinlich. Und ich glaube, Eileen kam halt immer mit den anderen Autos an und hat dann halt gesagt, schau mal, ich habe hier ein Auto geklaut.
Ja.
Und hat dann halt wahrscheinlich so irgendwie gesagt, okay, an dem und dem Tag kam Eileen an mit diesem Auto und dann konnte die Polizei vielleicht so feststellen, wann jemand umgebracht wurde oder so.
Mhm. Ja.
Also wie gesagt, sie wusste nichts über die Morde. Eileen hatte ja den ersten ihr gestanden praktisch, aber Tyra hatte ihr nicht geglaubt. Ja, und über die Sache wurde dann auch nie wieder gesprochen. Also Eileen gesteht alle 7 Morde. Sie sagt aber der Polizei und später auch im Prozess, dass jedes der Opfer sie bedroht hatte, angegriffen oder vergewaltigt und sie deswegen aus Selbstwehr gehandelt hatte. Der Prozess ist ein Riesending und es wird überall darüber berichtet und Bücher werden geschrieben und Filme gedreht. Dann kam eine Frau namens Arlene Prowl. Und sie hatte gemeint, dass sie Eileen im Fernsehen gesehen hätte und sie wusste sofort, Eileen ist unschuldig und sowieso ist Eileen eine ganz tolle Frau und die Arme und sie musste sie einfach irgendwie kontaktieren und sich mit ihr anfreunden.
Okay.
Und Arlene, also nicht zu verwechseln mit Eileen,
ja.
Arlene und ihr Mann wollten Eileen helfen und halt sie besuchen und mit ihr reden. sie waren halt Christen, aber sie hatten erst vor kurzem zum Christentum gefunden und haben dann halt auch gemeint, Jesus kann dir helfen. Und sie wollten halt mit Eileen reden praktisch und sie besuchen kommen. Aber das war nur für Familienmitglieder erlaubt. Also entschlossen sich Arlene und ihr Mann kurzerhand, Eileen zu adoptieren.
What the fuck?
Ja. What the fuck? Einfach mal kurz so adoptiert.
Eine Serienmörderin.
Ja, kann man schon machen. Ja, auf jeden Fall. Es stellt sich jedoch raus, dass Arlene ein bisschen ein Psycho war, weil sie verkaufte Eileens Geschichte und machte daran sehr viel Geld. Sie hat für Eileen auch einen ziemlich unerfahrenen Rechtsanwalt besorgt und zusammen haben sie, also Arlene und der Rechtsanwalt, haben Eileen davon überzeugt, die Todesstrafe anzunehmen.
Was?
Ja.
Wieso denn das?
Schau mal, wenn du in Haft sitzt und du stehst kurz vor dem Prozess und du hast einen Rechtsanwalt, du weißt ja nicht, dass er unfähig ist und er sagt dir, hey, ich habe mega den Plan. Nimm die Todesstrafe an und dann machen wir so und so und so und dann kommst du irgendwie frei wegen was weiß ich.
Achso, es soll noch einen Plan dahinter gegeben haben.
Ja, wahrscheinlich gab es da irgendwie noch einen Plan.
Ich dachte, es ist so, ja komm, nimm einfach die Todesstrafe an und
passt. Achso, nee, ich denke nicht. Ich denke, er hatte schon, die haben das schon irgendwie verkauft. So, ja, okay. Nimm die Todesstrafe an und was weiß ich. Aber, wie ich schon gesagt habe, es war ein ziemlich unerfahrener Rechtsanwalt und von dem hat sich Eileen dann auch ziemlich schnell getrennt, als es halt rauskam, dass Arlene einfach richtig, richtig viel Geld durch sie verdient hat. Und Eileen hat sich dann auch einen besseren Anwalt genommen, um gegen die Todesstrafe anzukämpfen. Aber dieser konnte es auch nicht mehr rückgängig machen. Somit wurde Eileen 1992 in Florida wegen sechsfachen Mord zu Tode verurteilt. Als sie aus dem Gerichtssaal läuft, sagt sie der Jury, ich hoffe, ihr werdet alle vergewaltigt. Ja. Sie wurde am 9. Oktober 2002 im Alter von 42 durch die Giftspritze hingerichtet. Ihre Asche wurde von ihrer Freundin Dawn über den Familienbauernhof in Michigan gestreut.
Auch geil.
Ja.
Das ist so Asche von einer Toten über dem Bauernhof liegen.
Ja, ich frage mich, ob da noch jemand wohnt. Die Familie gibt es ja eigentlich nicht mehr.
Ja.
Naja. Vor allem, dass sie halt so viel mit ihrer Familie erlebt hat, so viel Negatives und dann trotzdem noch... Und
dann wird sie da zur Ruhe gesetzt.
Ja, aber das war ja die beste Freundin Dawn, der sie ja so viele Briefe geschickt hat. Also die wusste ja bestimmt...
Die wusste davon und hat es trotzdem veranlasst.
Ja, ja, aber sie das war vielleicht der letzte Wunsch von Eileen.
Meinst du?
Ja, ich denke schon.
Na gut.
Ja, das war die gute Eileen.
Ich würde gerne wissen, welcher dein anderer Fall war, den du recherchiert hattest.
Okay. Ah, Robert Hansen.
Kenn ich nicht. Okay.
Also er hat so mindestens 17 Frauen halt mit einem Privatflugzeug nach Kanada gebracht, zu einer entlegenen Hütte. Dort hat er sie misshandelt und hat sie dann in die Wildnis, also in den Wald rausgelassen, um sie zu jagen und zu töten.
Oh, krank.
Aber nicht Kanada, sorry, Alaska.
Okay.
Ja.
Ich klang jetzt begeisterter, als ich hätte klingen müssen über diesen Fall, aber er klingt schon ziemlich gut.
Ja, ich weiß. Also ich finde so, die krankesten Fälle sind halt leider auch die interessantesten. Ja. Und deswegen hatte ich den auch ausgesucht und dann, ja, leider, war der erst so kurz behandelt. Welche waren deine ersten zwei?
Ja, mein erster war Stuart Bergwell, der aber eigentlich Thomas Quick heißt. Ja, siehst du, da fängt es schon an. Er hat zwei Namen und es ist super kompliziert. Also Thomas Quick oder Stuart Bergwell. Oder Stuart Bergwell, ich weiß nicht, er ist Schwede. Oder Yang Sinhai. Yang Sinhai hat aus Rache, weil seine Freundin einen anderen geheiratet hat, arme Bauernfamilien im Schlaf überfallen und mit einem Hammer oder eine Axt getötet, deswegen heißt er auch der Hammermörder.
Hammer. Krass.
Genau.
Ist dieser Dirk Bergwall, ist der im Gefängnis? Nee, oder?
Nee.
Krass, aber er hat 33 Menschen getötet. Ich habe das mal kurz angeschaut hier.
Ja, tja, vielleicht sollte ich den doch mal irgendwann behandeln, wenn ich dieses Buch fertig habe.
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Vielleicht können wir auch für unsere nächste Folge männliche oder das andere, also das Gegenteil, du weißt. Du kannst einen weiblichen und ich einen männlichen.
Aber dann wären wir wieder bei Serienmördern. Ich habe mir aufgeschrieben im Laufe der Folge, dass wir ihm wieder Massenmorde machen. Oder Morde bzw. Tötungen aufgrund der Sexualität. Ja, aber
Ja.
Massenmorde fände ich ganz cool.
Ja, finde ich auch richtig nice. Okay, also halt nicht richtig nice. Ja,
Ja, also
interessant.
machen wir wahrscheinlich eher Massenmorde.
Ja, okay.
Dann würde ich sagen, dann war's das für heute.
Würde ich auch. Ja. Und wo kann man uns hören?
Folgt uns auf Facebook, Twitter oder Instagram. Gebt uns gerne Feedback, wenn ihr welches habt. Man kann uns überall hören, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, iTunes, Audio Now. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, bis nächsten Montag.
Ja, würde ich auch. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.